Zeilenwechsel, der Podcast mit Tine. Seit Anbeginn der Zeit waren Erde und Mond Freunde, bis der Mond sich nach mehr sehnte, bis er sich Kinder schuf und formte aus seinem Staub, aus seinem Herzen und aus den Sternen. Die Erde tat es ihm gleich, aber sie erschuf nur einfache Wesen, keine Sternenkinder. Aus Eifersucht ließ sie die Erdenkinder in dem Glauben, es gäbe nur sie. Sie wandte sich vom Mond ab, aber er folgte ihr in stiller Trauer und kreiste sie als bester Freund bis heute Tag um Tag. Kapitel 1: Hoffnung und den Glauben, dass alles gut werden wird. Diese zwei Dinge sollten wir nie verlieren, denn sie tragen uns durch den Tag und durch die Nacht. Sie sind unser Schwert und unser Schild. Juri:
Sie ist tot!
Wie kannst du es wagen?
Fährt König Arthas Malik an.
Wie ich es wagen kann?
Wiederholt Malik ungläubig und schreit dabei durch den ganzen Raum, sodass ich mich seufzend vom Konferenztisch erhebe und auf ihn zugehe, bevor die Situation vollkommen aus dem Ruder läuft. Die anderen Hauptmänner sitzen weiterhin betreten da, während Malik mit geballten Fäusten vor dem König steht, der nun von seinem Stuhl aufspringt. Er hat eine stolze Statur, auch wenn der Verlust seiner Tochter ihn krank werden ließ. Blass und ausgelaugt, so büßt er nichts von seiner Autorität ein. Seine Wangen röten sich vor Wut, seine blonden Haare liegen schon lange nicht mehr ordentlich und seine Blicke drohen Malik zu erdolchen. Dieser hält jedoch dagegen, er ist so unendlich stur.
Lunamea ist fort, wahrscheinlich sogar tot. Jemand muss dir endlich mal klar machen, dass es möglich ist.
Vielleicht musst du loslassen, alter Freund. Nach seinem vorherigen Gefühlsausbruch spricht Malik den letzten Satz beinahe sanft, während er seine Hand auf die Schulter des Königs legt und abwartet. Stille breitet sich aus und ich verharre in der Bewegung, beobachte die beiden. Seit Jahren vollführt König Arthas eine Gratwanderung zwischen seinem Amt und seiner Persönlichkeit als Vater. Nie war seine Zerrissenheit so spürbar wie heute. Vielleicht hat er recht, Vater, sagt Pharas neben ihm, beinahe schüchtern. Aber dieser zeigt darauf keine Reaktion, hält seinen Blick fest auf Malik gerichtet. Im Gegensatz zum König besitzt sein Adoptivsohn Pharas pechschwarzes Haar und leicht gebräunte Haut. Er wirkt ratig, manchmal unscheinbar, aber nie unaufmerksam. Er ist mir ein Rätsel.
Mein Freund, solange die Krieger keinen brauchbaren Beweis erbringen, will ich dies nicht glauben. Noch ist Zeit, noch suchen wir weiter.
Der König bleibt hartnäckig.
Wie oft sollen wir noch suchen? Schreit Malik.
So oft, bis ich sage, es ist genug. So oft, bis ihr sie gefunden habt,
herrscht er ihn an. Als Malik nichts mehr sagt, nur die Lippen zusammenkneift, wahrscheinlich darum bemüht, sich nicht die Haare zu raufen und dem König nochmal anzuschreien, trete ich vor.
Ich werde nach ihr suchen. Lass mich auf die Erde, Malik. Dort werde ich beginnen. Harus Krieger haben die Erde schon dutzende Male durchkämmt. Was nutzt es, dich alleine hinunterzuschicken?
Mit aufgerissenen Augen zeigt er auf Haru am Tisch und auf alle anderen Hauptmänner, die stumm dem Schauspiel folgen, das sich ihnen hier bietet. Sie sind müde und ausgelaugt, haben die Hoffnung verloren. Sie suchen nur weiter, weil es befohlen wurde, nicht weil sie denken, dass es noch etwas bringt. Die Spuren der schlaflosen Nächte haben sich in ihre Gesichter gegraben. Sie haben längst aufgegeben. Fast 17 Jahre sind sie schon auf der Suche. Vergeblich. Der König richtet seine Aufmerksamkeit vollends auf mich. Sein weißblauer Umhang, der perfekt zu seiner Rüstung passt, raschelt leicht, als er an Malik vorbeischreitet und sich vor mir aufbaut.
Ich dachte, ihr habt alle aufgegeben.
Misstrauisch funkeln mich die hellgrauen Augen an, mustern mich, versuchen herauszufinden, ob ich nicht auch so denke wie Malik, ob ich mich nur anbiedern will oder es wirklich ernst meine.
Wieso wollt ihr weitermachen?
Ihr habt gesagt, wir suchen weiter. Genau das habe ich vor. Nicht mehr und nicht weniger.
Ihr glaubt auch, sie sei tot, nicht wahr?
Seine Stimme bekommt einen warnenden Unterton, der mich unwillkürlich dazu bringt, das Kinn zu recken und mich noch größer zu machen. König Arthas muss den Kopf in den Nacken legen. Majestät, ich will euch nicht anlügen. Ich denke, jeder hat schon einmal daran gedacht. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass sie noch lebt und uns rennt die Zeit davon. Die Erde ist ein perfekter Ort, um sie zu verstecken. Wir haben dort keine Truppen und keine Verbündeten wie auf den anderen Planeten. Die Menschen sind unwissend und wir können etwas übersehen haben. Ich werfe einen Seitenblick zu Haru, dem ich hier mehr oder weniger unterstelle, nicht gründlich genug gewesen zu sein.
Das ist Juri.
Malik tritt vor, während er mir mit Blicken zu verstehen gibt, ich soll die Klappe halten, da ich das erste Mal dabei bin, wenn der König den Sitzungen beiwohnt.
Er wird bald meine Nachfolge antreten. Deshalb ist er hier.
Er ist definitiv einer der besten Krieger unserer Zeit. Aber noch würde ich nicht...
Der König unterbricht ihn mit einer Handbewegung und fordert ihn auf, schneller zum Punkt zu kommen, was mich trotz unserer Lage grinsen lässt. Malik holt tief Luft, fixiert mich.
Juri ist schwierig. Sprich nicht in Rätseln.
Er ist genau so ein Hitzkopf wie du, helfe ich Malik aus und sehe, dass ein Muskel in seiner Wange zu zucken beginnt.
Mehr oder weniger. Er muss die Worte beinahe mit Gewalt zwischen den Zähnen hervorwürgen.
Wenn er so ist wie du, Malik, mache ich mir keine Sorgen.
Was sind deine weiteren Bedenken?
Er reagiert immer noch viel zu intuitiv.
Malik seufzt.
Bisher ging es gut, aber...
Er macht sich zu viele Sorgen, das war schon immer sein Problem.
Ist er so gut, dass er deine Nachfolge verdient?
Ja, er und sein Schutzgeist ebenso, erwidert Malik ohne zu zögern.
Aber er ist wie ein kleiner Junge, der das Spielzeug, mit dem er gerade gespielt hat, nicht wegräumt, bevor er sich ein neues holt. Und es endet im Chaos.
Sein Jammern ist wirklich süß.
Und doch finde ich immer alles wieder.
In Maliks Augen droht eine Ader zu bersten, weil er so einfach zu reizen ist.
Vertraust du ihm, Malik?
Der König blickt ihn von der Seite aus fragend an und ignoriert unser Wortgefecht.
Ja,
gibt er widerwillig zu.
Er würde mich am liebsten da raushalten.
Dann gibt es für mich keinen Grund, ihn nicht gewähren zu lassen. Ich werde ihn jeden Krieger zur Seite stellen, den er wünscht.
Ich reise allein.
Das habe ich befürchtet, nuschelt Malik und stöhnt. Fares kommt auf uns zu, versucht nochmals das Wort an den König zu richten.
Das macht keinen Sinn, Vater. Die Hauptmänner haben lange genug versucht, sie zu finden. Die Erde wurde oft genug durchkämmt. Sie ist nicht da, sagte er beinahe energisch.
König Arthas lässt sich nichts anmerken. Er reagiert nicht, wohingegen Fares grimmig dasteht, die Zähne zusammenbeißt.
Vielleicht ist sie nicht da, aber ich werde trotzdem nach ihr suchen, kontere ich Fares.
Allein werde ich kaum Aufmerksamkeit erregen und kann mit der Prinzessin schneller verschwinden.
Wenn sie nicht gefunden wird, dann...
Die Stimme des Königs versagt. Ich nicke. Ich weiß, was er sagen will. Wenn wir sie nicht finden, ehe ihre Magie erwacht, ist sie jede Sekunde auf der Flucht. Wenn sie nicht jetzt schon tot ist, spätestens dann wird sie es sein. Die Zwietracht zwischen den Familien und Planeten wächst stetig, besonders nach der Entführung der Prinzessin.
Ich werde sie finden.
Ich sage es und ich glaube daran. Nach weiteren Diskussionen über weitaus unwichtigere Dinge zieht Malik mich aus dem Zimmer, immer noch schäumend vor Wut.
Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?
Zischte er, während wir den Tunnel durchqueren, der den Konferenzsaal mit dem Rest des Schlosses verbindet und den schnellsten Weg zum Hauptgebäude darstellt. Hier ist es stets, als würde man zwischen den Welten schweben. Mitten im All, im Nichts. Die Sterne sind überall um uns herum. Der Tunnel verbindet einen Turm mit dem nächsten wie ein gläserner Schlauch.
Ich bin keine 16 mehr.
Nein, aber denkst du wirklich, die 4 Jahre mehr machen dich zum Mann?
Wir wissen beide, dass es nicht die Jahre sind, die mich dazu gemacht haben.
Verzeih mir.
Malik fährt sich seufzend durch die Haare und verzieht das Gesicht.
Ich mache mir einfach Sorgen. Du solltest dich nicht so leichtfertig Gefahren aussetzen. Das sage ich dir nicht, weil ich denke, du seist weder Mann noch Krieger. Das sage ich dir, weil du Gefahren und Schwierigkeiten anziehst wie ein beschissener Magnet.
Du solltest hierbleiben. Du wirst sie nicht finden.
Ich bleibe ruckartig stehen, mitten im Gang und blicke hinaus. Es ist Nacht. Mein Blick wandert über die Landschaften Minuas und all ihre Lichter zur Erde, zu all den leuchtenden Farben, dem Blau der Meere, dem Grün und Braun der Kontinente und den wundervollen Mustern der Wolken. Ich sehe all das und irgendwas sagt mir, dass die Prinzessin dort unten ist. Es ist nichts weiter als ein dumpfes Gefühl, aber es ist da. Malik ist wie ein Vater für mich und ich verstehe, dass er sich sorgt. Aber ich muss das tun. Die Zeit wird knapp. Sie rinnt uns allen durch die Finger. Seit dem Verschwinden der Prinzessin hat es unzählige Krisensitzungen gegeben, von denen eine erfolgloser war als die andere. Sie hatten alle zu nichts geführt, außer zu mehr Sorgen, Problemen und noch mehr Fragen anstatt Antworten. Wir müssen sie finden, vor allem, weil mit jedem Tag ihrer Abwesenheit des Königs Trauer wächst und seine Hoffnungslosigkeit, auch wenn er das nicht zugibt. Er ist krank. Seine Zeit verrinnt schneller, als wir dachten, und die Trauer hat sich um ihn geschlungen wie eine Schlange. Sie greift seinen Körper an, vergiftet seinen Geist und bohrt ihre scharfen Zähne mitten in sein Herz. Seine Kräfte lassen nach. Bis heute versuche ich zu verstehen, wie sehr man jemanden lieben muss, damit man daran zerbrechen kann. Das war das erste Kapitel aus dem Buch Mondprinzessin, geschrieben von Evereed, erschienen im Drachenmond Verlag. Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 2 des Bookcasts Zeilenwechsel, der Bookcast mit Tine. In dem Buch Mondprinzessin geht es um ein Mädchen, das auf der Erde aufgewachsen ist und feststellen muss, dass es eigentlich gar nicht auf die Erde gehört, sondern auf dem Mond. Bevor das Mädchen das dann feststellt, passiert ihr natürlich noch was Besonderes. Sie hat plötzlich seltsame Punkte auf dem Unterarm. Diese fangen an zu schmerzen, zu leuchten. Und irgendwann fängt es an, dass aus ihrem Arm auch so eine Art Sternenstaub, Licht rauskommt. Und plötzlich formiert sich vor ihr ein kleiner Waschbär, der leuchtet. Heutzutage würde man sagen, es sieht aus wie ein Patronus. Aber da das ja die Mondprinzessin ist und nicht Harry Potter, ist es kein Patronus, sondern natürlich der Begleiter der Mondmenschen. Jeder Mondbewohner hat einen Begleiter, der zu ihm passt. Bei Luna Mea bzw. Lynn ist es einfach ein Waschbär. Und ich liebe diesen Waschbär. Er ist so süß, er ist so lieb, er ist so toll. Das ist Tia, Tia ist so knuffig. Am Anfang musste ich mich mit dem Namen ein bisschen anfreunden. Ich mag den Namen Tia, aber ich bin halt, was medizinisch angeht, sehr begeistert und da bedeutet Tia jetzt nichts Positives, aber ich habe mich dann doch damit angefreundet und ich habe, wie gesagt, Tia einfach zu lieben gelernt. Ich habe sogar ein Lesezeichen mit ihr, weil ich sie einfach so knuffig finde und auch mit dem Fuchs von Juri, weil natürlich ist Juri ja nicht umsonst schon von Anfang an genannt, weil Juri ist natürlich der, der sie dann findet, wie ja schon in Kapitel 1 eigentlich schon angegangen wird. Und der ihr natürlich alles zeigt und erklärt. Und was passiert natürlich zwischen einer 17-jährigen, leicht verwirrten jungen Dame und einem starken Krieger, der für sie natürlich im Prinzip der Fels in der Brandung ist? Natürlich, sie verlieben sich ineinander. Und deswegen haben natürlich auch den ihre Beschützer, den ihre Schutzgeister miteinander zu tun. Und ich finde die beiden einfach so knuffig zusammen. Und deswegen fand ich dieses Lesezeichen einfach total toll und musste es mir dann wirklich danach noch besorgen beim Drachenmond Verlag. Der Drachenmond Verlag an sich ist übrigens ein sehr toxischer Verlag. Nicht deswegen, weil die Leute unfair sind oder weil sie gemein sind oder sonst was, sondern weil sie einen dazu bringen, haufenweise Geld auszugeben. Also abgesehen davon, dass sie außer Büchern Kerzen haben, total schöne Lesezeichen, eine Drachenpost, Poster und so weiter und man dies alles haben will, ja, haben sie Bücher mit wunderschönen Covern. Und ich muss sagen, Mondprinzessin ist Tatsache so ein Cover-Kauf-Opfer. Ich habe damals gar nicht den Klappentext gelesen, ich habe damals gar nicht geguckt, ob das ein Buch für mich ist, sondern ich habe dieses Cover gesehen, ich fand es so wunderschön und dieses Buch war bei mir im Warenkorb und recht schnell dann auch zu Hause. Dementsprechend wusste ich eigentlich gar nicht, ob dieses Buch überhaupt was für mich ist. Und dann hatte ich angefangen, das zu lesen und dann dachte ich so, oh nein, ach komm, das ist wieder so diese typische Story. Oh, armes, ungeliebtes Wesen. Ach du Arme, du bist ja die Einzige, die keiner mag und so. Du bist ja die Einzige ohne Freunde. Du bist die Einzige, die sich jetzt nicht aufsteilt und auf Männerfang geht und so weiter. Du bist die, die halt so geerdet ist, die Kampfsport macht, die deswegen natürlich keiner leiden kann. Und dann kommt der große, starke Mann, nachdem du von grausamen Wesen angefallen wirst, rettet dich, bringt dich auf den Mond und erzählt dir, dass du eine Prinzessin bist. Sie heiraten, sie tanzen durch den Morgen, haben ihr Happy Ever After und damit ist Schluss. Das war so meine Meinung nach den ersten 2, 3 Kapiteln. Im Endeffekt, muss ich sagen, wurde sie auch nicht komplett niedergeworfen. Es geht teilweise darum. Also es ist wirklich so, die Tochter des Mondkönigs ist ja verschwunden, wie man jetzt im ersten Kapitel mitbekommen hat. Und die wurde damals auf die Erde gebracht. Und ein Kind, das auf der Erde irgendwie ohne Eltern und sonstigen unterwegs ist, landet wo? Natürlich im Waisenhaus, im Jugendheim. Und dass es da nicht gerade nett zugeht, dass du da halt entweder der Chef bist oder halt jemand, der leidet, das ist halt auch kein Geheimnis manchmal. Ich meine, es gibt Jugendheime, Waisenhäuser und so weiter, wo es top läuft. Das will ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen. Und es wird auch viel nachgebessert und es wird auch immer besser. Aber es gibt halt trotzdem auch diese Geschichte untereinander. Es ist einfach diese typische Gruppendynamik. Die hast du überall. Die hast du ja auch in der Schule, die hast du im Kindergarten. Du hast immer welche, die geben den Ton an. Das sind die Führer. Und du hast die Möglichkeit, dich zu unterwerfen, zu funktionieren. Oder wenn du das halt nicht tust, bist du derjenige, der das Opfer ist. Das wird ewig so bleiben. Das ist unter Tieren ganz normal und der Mensch ist auch ein Tier, auch wenn es keiner hören will. Es muss immer jemanden geben, der einen Ton angibt. Aber es war halt so wieder dieses typische, ich bin das arme kleine Opfer und Jetzt bin ich die Prinzessin. Ich war eigentlich genervt, aber dann hatte sich das Buch dann doch ganz gut gestaltet, weil auch wirklich auch Passagen drin waren, wo ich gesagt habe, hey, die Idee dahinter finde ich jetzt gut und ich finde das schön, dass es nicht so geradlinig läuft. Ich meine, natürlich ist ein Komplott drin, da muss ein Komplott drin sein, weil sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Der ist meiner Meinung nach auch ein bisschen vorhersehbar gewesen, aber es gibt auch Leute, die sagen, boah, das haben sie jetzt gar nicht erwartet. Das kommt halt auch immer auf die Einstellung der Leute drauf an. Und ich muss sagen, es kommt auch darauf an, wie ich lese. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt ja viele, gerade so Blogger und Bookcaster und Leute, die rezensieren, die machen aus Lesen einen Sport. Da muss ein Buch schnellstmöglich durchgelesen werden. Was, 300 Seiten, ein Witz, die habe ich morgen durch, wo ich mir denke, ich lasse mir Zeit. Und das Schlimme ist, die lesen das Buch ja gar nicht Wort für Wort, so wie man das mal gelernt hat, sondern die machen dieses Querlesen und die lesen nur Teile der Sätze und der Rest wird dann im Prinzip vom Gehirn zusammengeformt aufgrund dessen, was sie gelesen haben, was da geschieht. Und da, finde ich, passieren Fehler, weil es halt einfach Sachen gibt, die man so gar nicht ganz mitbekommt. Ich lasse mich eines Besseren belehren, aber ich bin halt auch bei vielen Wanderbüchern dabei, weil ich das total toll finde, so Wanderbücher. Und da denke ich mir manchmal, da werden Sachen reingeschrieben, wo ich mir so überlege, das wurde 4 Kapitel vorher im Prinzip erklärt, wenn du es genau gelesen hättest. Entweder haben die Leute teilweise eine kurze Aufmerksamkeitsspanne oder es kommt durch das Querlesen. Ich weiß es nicht, aber ich fand den Komplott ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen arg vorhersehbar, aber trotzdem, er hat reingehört, er passte rein, alles wunderbar. Ich weiß noch, wie heute das Ende des Buches. Ich wollte damals zum Abend hin im Bett noch ein paar Kapitelchen lesen, wollte dann einschlafen, süß dahin schlummern und am nächsten Tag wieder fit aufstehen, viel erledigen, arbeiten etc. Im Endeffekt bin ich dann erst um 3 eingeschlafen und war den nächsten Tag total durch und gerädert und hing Tatsache mit meinem Herz und meinen Gedanken noch in diesem Buch. Ich habe dieses Buch gelesen und dann ging das einfach Kapitel für Kapitel so richtig los und dann dachte ich mir so, okay, das Kapitel liest du noch. Okay, das Kapitel liest du noch. Okay, das Kapitel liest du noch. Und dann dachte ich mir so, bei dem, was passiert, ich so, Moment, du bist jetzt kurz vorm Ende. Ich bin Tatsache ein Mensch, der, wenn er müde ist, es schafft, das Buch wegzulegen und das Kapitel dann halt in der Früh beim Fertigmachen gar zu Ende liest, weil ich es dann doch wissen will, wie es ausgeht. Aber wenn ich müde bin, lege ich das Buch Tatsache auch zur Seite. Aber Schlimme war, ich konnte es nicht zur Seite legen. Es ging einfach nicht, weil in jedem Buch, kennt man das, ist noch eine Danksagung am Ende, es ist ein Quellennachweis am Ende, es sind Buchempfehlungen am Ende und so weiter, es sind Geschichten über den Verlag am Ende. Dementsprechend war es einfach so, ich las so das Kapitel und dachte mir so, demnach, was passierte, ich so, Moment mal, du hast jetzt knapp da noch, keine Ahnung, 15 Seiten in dem Buch, 5 bis 6 Seiten musst du ja schon abziehen wegen dem, was ich gerade genannt habe, dann hast du vielleicht noch 10 Seiten. Und dann dachte ich so, wie soll das funktionieren? Wie soll jetzt dieses Happy Ever After Ende funktionieren? Das geht nicht. Weil das, was passiert ist, passte nicht zu dem, was ich dachte, wie das Buch ausgehen würde aufgrund diesem Anfang. Und das hat mich einfach so vom Hocker gerissen, dieses Ende. Es hat mich damals wirklich mitgenommen. Es hat mich damals sehr fertig gemacht. Ich habe sehr viele Tränchen in den Augen gehabt. Und ich weiß noch, dass ich damals meinem Partner dann eine WhatsApp nach der anderen schrieb, mir nachts um 3, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Da ja das Buch mit einem Kapitel von Juri anfängt und auch mit einem Kapitel von Juri aufhört, würde ich euch jetzt Tatsache das letzte Kapitel vorlesen. Für alle, die nicht gespoilert werden möchten, die nicht wissen möchten von mir, wie es ausgeht, dann Dankeschön, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr zugehört habt. Hört jetzt nicht weiter, ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Für alle anderen, die dürfen sich das Kapitel 33 gern noch mit anhören. Kapitel 33. Manchmal müssen wir uns eingestehen, dass wir nichts mehr tun können. Aber das ändert nichts daran, dass wir es uns von Herzen wünschen. Juri. Ich weiß jetzt, die Liebe ist nicht das, woran man zerbricht, sondern das Leben. Und der Moment, in dem einem das genommen wird, was man liebt. Man zerbricht an dem Verlust. Ich würde ganz Menur in Schutt und Asche legen, nur um dich wiederzubekommen. Ich würde jedes Sternenkind opfern. Für dich. Es ist so egoistisch, wie es wahr ist. Ich stehe hier auf dem Balkon mit Jim in der Hand, Kira an meiner Seite und sehe hinauf zu den Sternen. Ich erinnere mich daran, wie es war, dich zu küssen. Ich erinnere mich an dein Lächeln, an deine Augen und an deine letzten Worte. Sie klingen in mir nach. Ich verlasse dich nicht. Ich werde da oben sein und für dich leuchten, jede Nacht. Ich werde auf dich warten. Hab Mut im Herzen und Liebe in der Seele. Ich sehe dich vor mir. Dich und Tier, wie ihr verblasst und zu Sternenstaub werdet. Wie ich da sitze, ohne dich, und mir wird klar, ein Leben kann unendlich lang sein, wenn man es nicht haben möchte. Aber ich kann noch nicht gehen.
Ich werde den Palastsaal neu aufbauen. Ich werde dem neuen König Pharas zur Seite stehen. Und ich werde Malik suchen, Lin. Ich werde ihn suchen und ich werde ihn finden. Dann komme ich zu dir. Wir werden uns wiedersehen. Ende.